Hi, ihr hört Nachgehört, euren Podcast vom Campus Radio gehört. Ich bin Alex.
Mein Name ist Leon. Hi.
Wir beide bringen euch hoffentlich heile durch diesen Podcast. Und dafür haben wir wieder viele spannende Beiträge vorbereitet. Unter anderem hat unsere Kollegin Toni einen Poetry Slam Beitrag zum Thema Biodiversität verfasst.
Sebastian bringt uns auf den neuesten Stand in Sachen Proatmen.
Und unsere Kollegen Carsten und Bjarne waren im Rahmen des Literaturherbsts bei einem Vortrag mit anschließender Diskussion von Ferdinand von Schirach. Der hat sein neuestes Buch Regen hier in Göttingen vorgestellt und die beiden werden euch einen kurzen Überblick geben, wie das so abgelaufen ist.
Und für die Sportfans unter euch haben wir später auch noch was, denn ein ganz bekanntes Medium feiert Geburtstag und auch eine gewisse Sportinstitution tut es auch.
Eine weitere wichtige Institution an unserer Uni ist natürlich das Campusradio. Und falls ihr da mal mitmachen wollt, dann bietet sich da am 6.11. die perfekte Gelegenheit. Ab 19 Uhr ist unser Einstiegsabend von Gehört. Und zwar findet der im Raum 3.108 im Verfügungsgebäude statt. Schaut da also richtig gern vorbei, wenn ihr Bock aufs Radio oder generell aufs Medienmachen habt. Das ist die perfekte Gelegenheit.
Ja, und wenn ihr auch mal diese mysteriösen Stimmen aus dem Radio einfach mal live sehen wollt, dann habt ihr da auch eine Chance zu. Eine weitere sehr gute Sache, die wir bei Gehört auch noch haben, neben unserer Sendung und unserem natürlich auch sehr guten Podcast Nachgehört, ist unser Blog, wo es regelmäßig Beiträge zu allen möglichen Themen gibt.
Genau, und in den letzten Wochen hatten wir beispielsweise einen sehr guten Essay von dir, Leon, über deine Perspektive auf den Angriff der Terrororganisation Hamas gegen Israel oder auch Beiträge zu Wahlen oder zu einfach neuen Informationen von der Uni, Fakten über Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet und natürlich auch noch ganz vieles mehr darüber hinaus.
In den letzten Wochen ist dabei auch ein Beitrag von Sebastian herausgekommen und der hatte sich in den letzten Monaten nochmal mit dem Thema Proatmen befasst. Und jetzt hat er für uns eine Zusammenfassung seiner Recherchen vorbereitet. Bei dem Prozess soll es darum gehen, Verwaltungsstrukturen zu verschlanken und Prozesse einfach schneller zu gestalten. Allerdings ist dieser Prozess in den letzten Wochen und Monaten häufig Ziel von einiger Kritik gewesen von verschiedenen Stellen, weil zum Beispiel viele KritikerInnen sagen, dass der Prozess nicht so ganz transparent, auch für die Universitätsöffentlichkeit nicht so ganz transparent stattfindet. Und dann würde ich mal sagen, wir hören doch erstmal in Sebastians Recherchen rein.
Es ist nun schon einige Monate her, dass wir hierbei gehört über den kryptisch genannten Pro-Admin-Prozess berichtet haben. Logisch, denn es waren Semesterferien. Doch diese haben die Universität und die Boston Consulting Group nicht davon abgehalten, den Prozess weiterzutreiben. Was ist also seit Ende des letzten Semesters passiert? Mehrfach hatte sich die Universität nach der Senatssitzung am 12. Juli geäußert, was Proatmen jetzt eigentlich ist und nicht ist. Doch am genauesten wurden die Ziele von Proatmen am 22. August vorgestellt, in einem Townhall-Meeting mit Mitarbeitenden. Doch bei denen konnte man einen Unmut über die Tätigkeiten der Boston Consulting Group und der Ziele der Universität erkennen. Die ersten Vorschläge waren zu diesem Zeitpunkt von der Universität klarifiziert und veröffentlicht worden. Zusammengefasst, der Forschungsauftrag der SUB solle, entgegen der medialen Berichterstattung, nicht eingeschränkt werden. Laut Universität ginge es bloß um das Vereinfachen und Bündeln von administrativen Strukturen, die man in die Zentralverwaltung integrieren könnte. Das bedeutet im Klaren die Integration von Abteilungen wie Personal, Finanzen, Hausmeisterdienste und Ähnlichem in die Zentralverwaltung und die Fokussierung auf Aufgaben einer Forschungsbibliothek. Ein Direktorium würde die SUB demnach behalten. Doch alleine hier gibt es nun neue und offene Fragen, da der Direktor der SUB, Professor Wolfram Horstmann, zu Beginn des nächsten Jahres die Universität verlässt. Über seine Nachfolge ist aktuell noch nichts bekannt. Göttingen International soll währenddessen in eine größere Strategieabteilung integriert werden und das Personal für Serviceleistungen solle in die Abteilung für Studium und Lehre integriert werden. Dass die Integration der Stabsstelle Chancengleichheit in die Personalabteilung ihre Unabhängigkeit oder ihren Auftrag verkompliziert, verneint die Universität gleich gänzlich. Schließlich betont die Universität immer wieder, dass es sich lediglich um Vorschläge handelt und nicht um vollendete Tatsachen. Zahlreiche Mitarbeitende hinterfragten jedoch das Vorgehen, durch welches die BCG ihre Vorschläge erstellte. Diese seien übereilt und mit wenig Genauigkeit erstellt worden. Die Boston Consulting Group hatte zur Erstellung ihrer Vorschläge gerade einmal 12 Wochen Zeit bekommen. In dieser Zeit konnten gerade einmal 40 Leute in wichtigen Bereichen der Zentralverwaltung interviewt werden. Durch dieses Vorgehen sind auch zahlreiche wichtige Personen durchs Raster gefallen, wie beispielsweise die Geschäftsführerin der Philosophischen Fakultät, Jacqueline Schubert. Eine zentrale Erkenntnis der Untersuchung der Boston Consulting Group war, dass zahlreiche Fakultäten am Nordcampus unabhängige Abteilungen für Finanzen, Personal oder IT haben. Diese Abteilung könnte man in die Zentralverwaltung integrieren, um Doppelstrukturen aufzulösen. So könnten, laut der Boston Consulting Group, Prozesse in der Verwaltung verschnellert werden. Jedoch gibt es auch bezüglich dieses Vorschlags einige Probleme, welcher sich die Boston Consulting Group auch bewusst ist. Unter Umständen verliert man bei einer solchen Bündelung fakultätsspezifisches Know-how. Außerdem haben besonders Finanzen, Beschaffung und Rechnungswesen am Nordcampus mit wesentlich mehr und fachspezifischen Anschaffungen zu tun, aufgrund der Natur der vorwiegend naturwissenschaftlichen Fakultäten, die am Nordcampus ansässig sind. Auch wurde von zahlreichen Mitarbeitenden angemerkt, die Zentralverwaltung kann diese zusätzlichen Aufgaben nicht alleine stemmen. Es fehlt Personal. Digitalisierung von bestimmten Prozessen, das könnte zwar helfen, jedoch wird bestehendes und für den Digitalisierungsprozess nötiges Personal immer noch zunehmend überlastet oder verlässt gar die Universität. Ein Mitarbeiter forderte daher die Entfristung von Arbeitsverträgen, um diese Situation zu verbessern. Vizepräsidentin Schüller reagierte darauf nur sehr zurückhaltend. Auch wurde häufig hinterfragt, warum das Beauftragen der Boston Consulting Group für diesen Prozess und diese Erkenntnis überhaupt notwendig war. Zahlreiche Beobachter der Veranstaltung merkten an, das Fazit sei, zentrale Prozesse zentralisieren und Digitalisierung vorantreiben. Für diese Erkenntnis brauche man jedoch keine Unternehmensberatung. Vizepräsidentin Schüller beschwichtigte, die BCG habe nicht den Auftrag, ihre Kosten durch Kürzungen zu amortisieren. Dadurch müssten zwar keine Stellen gestrichen werden, aber die Beauftragung der Boston Consulting Group könnte einen Verlust für die Universität darstellen. Eine Universität, die stets klamm bei Kasse ist. Und diese Kosten durch die Boston Consulting Group sind sehr hoch. Wie durch Recherchen von Gehört klar wurde, hat der Vertrag der Boston Consulting Group mit der Universität einen Vertragswert von 1,14 Millionen Euro. Und das, obwohl dieser Vertrag ursprünglich für 420.000 Euro ausgeschrieben wurde. Für diesen plötzlichen Anstieg, also eine Verdreifachung des Vertragswerts, gab die Universität auf Anfrage von Gehört keine Gründe an. Sie berief sich auf die Vertraulichkeit ihrer Verträge. Das Präsidium wird seine Entscheidungen besser kommunizieren müssen. In den nächsten Monaten sollen Stellungnahmen der Fachabteilung eingeholt werden und Beteiligungsformate eingerichtet werden. Vizepräsidentin Schüller kündigte an, die Diskussion ist jetzt offiziell eröffnet.
Vielen Dank an Sebastian für diesen Beitrag. Und natürlich auch an die anderen Mitglieder der ProAdmin-Recherchegruppe. Dazu hast du gehört, Leon, und auch Lisa, Nele und Jonas. Und ja, hoffentlich werdet ihr uns auch weiterhin auf dem Laufenden halten, denn was sich da noch so ergeben wird in den nächsten Wochen und Monaten, das wird ja unsere Uni nachhaltig verändern und auch beeinflussen. Und da bin ich gespannt auf die neuesten Updates.
Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil es eben auch immer noch einige oder zumindest aus meiner Sicht irgendwie Ungereimtheiten in diesem ganzen Prozess gibt. Also wie das auch Sebastian genannt hat, dass ja eben jetzt die Führungsetage der Sub ein bisschen ausgetauscht wird und noch nicht so ganz klar ist, wer da jetzt als NachfolgerIn kommt. Und auch, dass irgendwie die Uni nicht so ganz darüber sprechen möchte, wie es denn dazu kam, dass die Kosten dieses Prozesses sich so vervielfacht haben, finde ich, ich finde, dass das nicht so ganz zu der Transparenz dieser ganzen Kommunikation beiträgt und wahrscheinlich auch nicht unbedingt irgendwie Vertrauen vermittelt. Oder wie siehst du das?
Nee, total. Also ich kenne mich in dem Prozess jetzt nicht so gut aus, habe mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt, aber es wirkt auf jeden Fall alles sehr dubios und in welchem Zusammenhang das auch mit dieser Exzellenzinitiative steht, die ja irgendwie nicht vom Tisch ist so richtig und aber auch nie so richtig da. Bin ich gespannt, was da die Zusammenhänge dann sind, falls die später irgendwann nochmal rauskommen werden oder ob das alles so ein bisschen unterm Tisch gekehrt bleibt.
Ja, dann werden wir das auf jeden Fall noch die nächsten Wochen und Monate beobachten. Und wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden.
Als nächstes geht es um den Göttinger Literaturherbst. Der hatte in diesem Jahr ja echt einige Größen zu bieten. Nicht nur Ferdinand von Schirach, über den wir gleich den Beitrag hören werden, sondern unter anderem waren Christopher Clark da, was ja besonders für dich als Geschichtsstudent, Leon, interessant sein dürfte. Daniel Kehlmann kenne ich auch noch. Auch von dem habe ich sogar in der Schule mal ein Buch gelesen, irgendwie die Vermessung der Welt. Hieß das, wenn ich das richtig im Kopf habe? Da geht es irgendwie um die von Humboldt-Familie. Hast du irgendwas vom Literaturherbst mitbekommen oder sogar was gesehen?
Also ich hätte voll gerne was gesehen, muss ich sagen. Ich habe mich nur, glaube ich, ein bisschen zu spät informiert. Also ich hätte irgendwie richtig Lust gehabt, ja, zu Christopher Clark zu gehen, aber habe das dann zeitlich auch nicht geschafft. Und ja, der Literaturherbst ist sowas, wo ich eigentlich jedes Jahr sage, dass ich da gerne hingehen wollen würde, ist dann aber meistens nicht so tue.
Ja, ich muss gestehen, dass auch mir genauso geht, weil ich das auch einfach, aber auch nie so richtig mitbekomme irgendwie. Ich glaube, das ist so, ja, so ein Göttinger Ding, aber ich kriege davon am Campus selbst immer nicht so viel mit irgendwie. Und dann habe ich es einfach immer nicht auf dem Schirm, wenn ich irgendwie zu Hause bin oder sowas, mich dafür anzumelden, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen, dass man sagen muss, dass ich selber zu faul bin, mich zu informieren, weil das irgendwie mit 3 Klicks irgendwie und Google einer Suchanfrage erledigt wäre. Ja, ist auf jeden Fall schade, aber nächstes Jahr machen wir es.
Nächstes Jahr auf jeden Fall. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Gehört, genau. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Beitrag. Wie angekündigt, Ferdinand von Schirach, unsere Kollegen Björn und Carsten waren bei seiner Lesung dabei, die am 28. Oktober jetzt hier in Göttingen stattfand, und sie werden uns hoffentlich ihre Eindrücke schildern.
Ferdinand von Schirach ist schon seit Jahren einer der berühmtesten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Er kann auf über 10 Millionen verkaufte Bücher zurückblicken. Dabei ist seine schriftstellerische Karriere vergleichsweise kurz und begann erst im Jahr 2009 mit der Veröffentlichung des Erzählbandes Verbrechen. Meist geht es in seinen Büchern um die Themen seines Berufes, um Verbrechen, Schuld, Rache und tragische Verstrickungen. Den größten Teil seines Lebens arbeitete Schirach nämlich als Strafverteidiger. Die Anwaltslizenz besitzt er übrigens immer noch. Nicht zuletzt die Verteidigung bei den Mauerschützenprozessen in den 1990er und 2000er Jahren wegen der tödlichen Schüsse an der Berliner Mauer und des Schießbefehls während der deutschen Teilung brachten Schirach erste Bekanntheit ein. Hier verteidigte er unter anderem Günter Schabowski, ein ranghohes SED-Mitglied in der ehemaligen DDR. Der Stammbaum der Familie Schirach ist weit verzweigt und eng mit dem Dritten Reich verbunden. So wuchs Ferdinand von Schirach die ersten Jahre seines Lebens beim mittelständischen Zigarettenfabrikanten und Reichstagsabgeordneten der NSDAP, Fritz Kien, auf. Ein weiteres namhaftes Familienmitglied war Heinrich Hoffmann, der persönliche Fotograf Adolf Hitlers und Großvater Ferdinand von Schirachs. Schirach ist zudem ein Enkel des NS-Reichsjugendführers Baldo von Schirach. Dieser war einer der 24 Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher und wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Auch die Frau Baldo von Schirachs, Henriette, teilte dessen nationalsozialistische Einstellungen. Kurioserweise war die Mutter Baldo von Schirachs US-Amerikanerin und eine Nachfahrin von Arthur Middleton, einem der Gründerväter der USA. Ferdinand von Schirach distanziert sich stets von diesem Teil seiner Familie. Er finanzierte sogar mithilfe des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste eine Studie über den Kunstbesitz seiner Großeltern, der zu großem Teil aus jüdischem Besitz stammte.
Alles ist dunkel. Ein Scheinwerfer leuchtet auf den nun auf der Bühne stehenden Ferdinand von Schirach. Tobender Applaus. Auf der Empore stehen mit dem Autor ein Stuhl und ein Beistelltisch, auf dem ein Espresso und ein Glas Eiswasser mit Minze zu finden sind. Unter dem Tisch steht eine Aktentasche. Am Samstag, den 28. Oktober, hat Ferdinand von Schirach sein Buch Regen, eine Liebeserklärung, welches am 23. August dieses Jahres erschien, in Form eines Theaterstücks in der Lokhalle Göttingen vorgetragen. Er spielt einen Schriftsteller, welcher ohne Werk ist und das Schreiben vor 17 Jahren aufgegeben hat. Dieser kommt vom Regen durchnässt in eine Bar, in der er sich nach dem ersten Verhandlungstag eines Strafprozesses, zu dem er unfreiwillig als Schöffe geladen wurde, setzt und seinen Monolog führt.
Mögen Sie Regen?
Schirach ist trocken. Er trägt einen schwarzen Anzug mit Fliege und einen Kummerbund. Dazu Lackschuhe.
Wissen Sie, ob man hier rauchen darf?
Befragt der ich-erzählende Schriftsteller das Publikum der ausverkauften Lokhalle rhetorisch. Darauf zündet er sich eine von vielen Zigaretten an und startet seine One-Man-Show. Der Protagonist philosophiert anekdotenreich über Verbrechen und deren Strafen, sein Leben, das Großartige und Schreckliche dieser Zeit, über den Verlust, die Liebe und den Tod. Der Fall des Strafprozesses lautet wie folgt. Ein Mann tötet seine Frau mit einem Messer auf offener Straße, das Motiv Eifersucht. Der Mann wird festgenommen, gesteht, kommt ins Gefängnis, wird angeklagt und 6 Monate nach der Tat wird über seinen Fall verhandelt. Als der Schöffe ihm die Frage stellt, welche Strafe er sich selbst geben würde, fällt die Strafverteidigerin dem antwortwollenden Angeklagten ins Wort und stellt einen unaufschiebbaren Antrag.
Das bedeutet, dass der Angeklagte einen Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit ablehnt.
Der Grund für diesen Antrag sei, dass der Angeklagte befürchte, dass man ihn schon verurteilt habe, da er nur nach der Art der Strafe gefragt wurde und nicht, ob man ihn bestrafe. Nun muss der Schöffe eine dienstliche Erklärung schreiben, ob er sich befangen fühle. Er hat seit 17 Jahren nichts geschrieben. Damals arbeitete er an einem Buch, welches den Titel Stadtgedichte tragen sollte. Der Drucker änderte diesen Titel jedoch versehentlich zu Stadtgedichte, da er dachte, dass es sich um einen Rechtschreibfehler handle. Der Dichter ist noch am Abend außer sich. Zur Beruhigung will ihm seine liebenswerte Frau ein Glas Eiswasser mit Minze bringen. Sie fällt um und ist tot. Ein Aneurysma am Gehirn. Es scheint, als gäbe sich der Dichter seither die Schuld an dem Tod seiner Lebensdame, lebe in Trauer und Depression und hoffe an nichts mehr.
Sehen Sie, wir können jedem vergeben. Unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Freunden und selbst unseren Feinden. Nur uns selbst können wir nicht vergeben. Das ist nicht möglich. Niemand kann sich selbst die Schuld erlassen, das kann nur der Gläubiger tun. Ihre eigene Schuld verjährt nicht, damit müssen sie leben oder eben auch nicht.
So wie in vielen der Schriftstücke Schirachs wird auch dieses Buch als ein sehr persönliches angepriesen. Wie viel hierbei nun biografisch und oder Fiktion ist, bleibe dem Leser bzw. dem Besucher des Stücks selbst überlassen. Ferdinand von Schirach schafft es jedenfalls mit seiner Vortragsweise, dass das 1700-köpfige Publikum gebannt an seinen Lippen hängt. Die 50 Seiten lange Geschichte wird durch ein ebenso langes Interview, welches im Vorjahr bereits von der Süddeutschen Zeitung abgedruckt wurde, ergänzt und vervollständigt die gebundene Ausgabe des Buches somit. Am 28. Februar 2024 kann man sich auf sein nächstes Werk freuen. Dieses wird den Titel Sie sagt, er sagt tragen. Ich habe die Vorstellung am Samstag zusammen mit Bjarne besucht und zufälligerweise sitzt er gerade neben mir. Bjarne, wie gefiel dir denn der Auftritt von Schirach, beziehungsweise wurden deine Erwartungen erfüllt?
Ja, also ich fand es erstmal insgesamt ziemlich gut. Ich hatte mir jetzt keine großen Erwartungen gemacht, bevor ich da reingegangen bin. Ich war ehrlich gesagt auch noch nie bei einer Lesung und konnte mir da auch nicht wirklich was drunter vorstellen, aber es war dann doch nicht so, dass da jemand vorne war, der aus dem Buch einfach vorgelesen hat oder so. Es war dann tatsächlich eher so ein Theaterstück und mir hat es gut gefallen. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja sogar das Buch vorher gelesen im Gegensatz zu mir. Hast du da eine andere Meinung zu?
Ja, also ich fand den Auftritt auf jeden Fall erfrischend. Also er hat dem Buch auf jeden Fall gut getan. Das hat man vor allem daran gemerkt, dass irgendwie der rote Faden der Geschichte durch diese Vortragsweise irgendwie klarer geworden ist, weil dieses Buch ist in quasi 3 Erzählstränge aufgeteilt. Einmal haben wir den Prozess, dann die Geschichte der verstorbenen Frau und den dritten Part, das Erleben der modernen Welt. Und da es im Buch halt wirklich diesen Szenenwechsel quasi gibt, also oder den Wechsel der Stränge, wird nicht wirklich ersichtbar, worum es gerade irgendwie geht. Also so hatte ich zumindest das Gefühl. Dann ist es natürlich zudem auch ein Problem gewesen, sage ich jetzt mal, dass dieses Buch irgendwie so kurz war. Also 50 Seiten für 20 Euro war jetzt nicht gerade viel. Hat man wahrscheinlich auch daran gemerkt, dass er es geschafft hat, dieses ganze Buch in 70 Minuten halt fortzuführen. Es war dann schon ein komisches Gefühl, als dann nach der Hälfte des Buches die Geschichte auf einmal aufgehört hat und dann ein Interview angefangen hat, was schon vor einem Jahr veröffentlicht wurde. Deswegen war dieser Auftritt für mich ein bisschen erfrischender als das Lesegefühl auf jeden Fall.
Ja, also ich muss auch sagen, das mit den Erzählsträngen, das musste man schon erstmal kurz blicken, dass es da also drei verschiedene Stränge waren, wo er immer abwechselnd von erzählt hat. Aber das ging echt ganz gut, also dadurch, dass er das ja so ganz gut dargestellt hat auf der Bühne auch. Und ich muss auch sagen, ich fand's, also was ich überraschend fand, ist, dass es auch relativ humorvoll war zum Teil. Also das Publikum, also von Schirach hat das Publikum schon einige Male zum Lachen gebracht, so mit einigen Aussagen. Und ja, also so kennt man ihn eigentlich nicht und also kannte ich ihn bisher nicht.
Als schließendes Fazit kann man also sagen, Buch enttäuschend, Vorstellung gelungen.
Vielen Dank an Bjarne und Carsten für diesen wirklich interessanten Beitrag über Ferdinand von Schirachs neuestes Werk. Ich muss persönlich auch sagen, also Ferdinand von Schirach, da habe ich noch nicht wirklich ein Buch gelesen von, also jetzt nicht direkt. Ich habe tatsächlich im Mertonorm-Unterricht wahrscheinlich schon zweimal den Film zu Terror gesehen. Wie war das bei dir, Alex?
Genau, Terror haben wir auch im Deutschunterricht, war das bei uns behandelt. Wir haben nicht den Film gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben auch nicht das Buch gelesen, aber ich glaube, wir hatten irgendwie so Auszüge auf Kopien oder so, in der es eben auch um diese ethische Frage ging, ist es möglich oder ist es zu vertreten, Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen? Und in dem Film war es ja dann, glaube ich, auch so, der lief ja auch im Fernsehen, dass es eben diese Umfrage gab, ob die Leute vom Fernseher, also die Zuschauenden, es gerechtfertigt finden, wenn dem ein Prozess gemacht wird oder wenn er angeklagt oder verhaftet wird oder sowas. Was war die genaue Frage? Weißt du es noch?
Soweit ich weiß, war die Frage, die gestellt worden ist, ob der Angeklagte jetzt schuldig gesprochen werden soll oder nicht. Weil ja auch im Fernsehen oder zumindest in der Fernsehausgabe ist es ja so, dass der Richter am Anfang kurz zum Publikum spricht und sagt, sie sind jetzt Schöffe, also Hilfsrichter sozusagen, und sollen eben helfen, das Urteil zu fällen. Und dann wurde halt mit Hilfe dieser Online-Abstimmung das Urteil bestimmt, also ob er jetzt verurteilt wird oder nicht. Tatsächlich wurden aber sozusagen zwei Enden gefilmt. Das heißt, zum Beispiel auf der DVD-Fassung kann man sich auch beide Enden dann auch anschauen. Und ich glaube tatsächlich, dass Terror, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das war vorher ein Theaterstück und kein Buch.
Ja, stimmt. Es war ein Theaterstück, hast natürlich völlig recht.
Nochmal ganz kurz zurück zum Literaturherbst, was auch nochmal ganz wichtig ist für Studierende. An der Abendkasse von den Veranstaltungen, also wenn ihr jetzt noch Lust habt auf die restlichen Veranstaltungen, die jetzt noch irgendwie bis zum 5. November gehen. Wenn an der Abendkasse noch Tickets frei sind, dann kommen Studierende kostenlos rein. Und dann gibt es auch noch das On-Air-Angebot des Literaturherbsts. Da werden die verschiedenen Lesungen und Veranstaltungen auch als Stream hochgeladen. Und Studierende können sich da auch kostenlos registrieren und können dann auch die verschiedenen Sachen auch einfach mal nachhören.
Gehört. Vor wenigen Tagen haben wir ein Jubiläum feiern dürfen. Und zwar genau genommen am 29. Oktober. Da galt es, 100 Jahre Radio zu feiern. Und das war natürlich auch, oder ist natürlich auch für uns von Gehört relevant. Auch wir haben uns natürlich gefreut. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen ans Radio hören aus deiner Kindheit?
Boah, ich weiß das gar nicht so ganz genau. Also natürlich habe ich als Kind einfach gerne irgendwie Radio gehört, so beim Nebenbei irgendwie Sachen machen. Also es ist ja ein ziemliches Nebenbei-Medium. Irgendwie zum Beispiel beim Duschen habe ich häufig dann irgendwie Enjoy oder so gehört. Und man kennt ja auch die ganzen lustigen Radioshows von verschiedenen Sendern. Als Kind hatte ich zum Beispiel einen Radiowecker, bei dem ich dann halt Radio gehört habe, wenn ich dann aufgewacht bin. Und sonst muss ich aber auch ein bisschen zugeben, dass ich kein so krass regelmäßiger Radiohörer bin tatsächlich. Beziehungsweise nicht mehr so jemand bin, der wirklich ein Radio irgendwie aufstellt und damit Radio hört, sondern sind dann meistens eher Livestreams oder irgendwie Podcasts, die ich höre.
Bei mir ist es heute auch ähnlich, wobei ich gerne nach dem Aufwachen Radio höre tatsächlich. Das ist dann, dann stehe ich auf und gehe in die Küche, mache mir meinen Kaffee und schalte dann nebenbei irgendwie das Radio an, um dann irgendwie einmal, keine Ahnung, morgens Deutschlandfunk-Nachrichten zu hören, ist es bei mir meistens. Und dann stelle ich es auch wieder aus und dann bleibt es auch aus für den Rest des Tages. Aber ich mag einfach den Flair vom Radio richtig gerne, vor allem wenn das noch so Frequenzradio ist, wo es auch so ein leichtes Rauschen im Hintergrund ist. Das finde ich hat noch so einen ungebrochenen Flair.
Du sprichst es gerade an, also ja, Frequenzradio und dieses Rauschen. Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich irgendwie früher so ein bisschen das, ja, diesen Regler immer verschoben habe, bis dann irgendwie die richtige Frequenz ausgewählt worden ist und man immer gehofft hat, dass man irgendwie das klarste mögliche Signal bekommt. Aber dann war es irgendwie doch nicht so gut und dann hat man noch versucht, ein bisschen weiter zu drehen und dann war es wieder noch schlimmer. Und ja, das war irgendwie schon ganz witzig. Heute mit dem ganzen oder heute mit irgendwelchen Radio-Apps oder Radio-Livestreams hat man ja diesen ganzen Struggle nicht mehr.
Das stimmt. Wobei Radio an sich ja echt eine bemerkenswerte Geschichte hingelegt hat. Wie gesagt, vor 100 Jahren, 1923, ging es los. Und das war ja eigentlich so die erste Möglichkeit, von einer One-to-One zu einer One-to-Many-Kommunikation zu kommen. Also das heißt, dass es nicht mehr nur so war, dass zum Beispiel eine Person mit einer anderen Person in Kontakt treten konnte, sei es über früher noch Post oder Brief ausschließlich. Dann kam noch das Telefon hinzu. Aber auch das Telefon ging natürlich nur von Person zu Person. Und durchs Radio war es dann tatsächlich möglich, dass eine Person eine ganz große Masse an Menschen erreichen konnte. Und das war natürlich, also war natürlich riesig in der Revolution damals.
Ja, und wie gesagt, also gerade bei so Live-Events ist das eben eine mega Möglichkeit gewesen, einfach hautnah dabei zu sein bei solchen Events. Und natürlich war früher auch eben so ein Radiogerät nicht wirklich erschwinglich oder viele Menschen hatten sowas gar nicht. Und ja, auch, ich weiß es tatsächlich gar nicht, also einmal pro Haushalt ist es wahrscheinlich schon schwierig gewesen. Dann haben sich wahrscheinlich schon die Menschen einfach getroffen und haben dann einfach dem Radio gelauscht und ist so ein bisschen vielleicht so ein Vorläufer dessen, was wir heute Public Viewing nennen.
Das stimmt. Und das wussten natürlich zu Anfangszeiten besonders die Nationalsozialisten auszunutzen, dass es dann auch so ein Event war. Und genau wie du es gesagt hast, früher war das noch echt so ein inklusives Luxusgut, so ein Radio. Und dann mit der Entwicklung vom Volksempfänger wurde es dann natürlich auch weit verbreitet und hat dann die dunklen Zeiten des Radios eingeläutet. Aber natürlich gibt es auch heute noch die Möglichkeit, dass eben das Radio dieses große Event ist für Live-Momente. Und einen dieser Live-Momente und Live-Events hat sich Lisa für uns genauer angeschaut. Denn auch dieses Event feiert ein Jubiläum, aber hört selbst.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Samstags, 15.30 Uhr. Das heißt für viele Fußballbegeisterte, die nicht zufällig über ein Abo eines Sport-Streaming-Anbieters verfügen, dass es Zeit ist für die ARD-Bundesliga-Konferenz. Mittlerweile geht dies auch ganz problemlos über das Handy. Ikonisch sind vielleicht die Torrufe. Gerade beim letzten Spieltag, wenn es um den Meistertitel oder die Qualifikation für die Champions League geht. Aber was hat das mit dem 1. November zu tun? Genau an diesem Tag kam es vor 98 Jahren zur vermutlich ersten Live-Übertragung eines Fußballspiels im Radio. Damals war das Radio als Medium in Deutschland gerade mal 2 Jahre alt und es gab gerade mal 6.000 Empfangsgeräte. Das Spiel, welches übertragen wurde, war ein Spiel der Vereine Preußen Münster und Arminia Bielefeld im Rahmen der Oberliga. Kommentiert wurde das Spiel von Dr. Bernhard Ernst, welcher als Sportjournalist tätig war. Wie einem Bericht des Spiegels zu entnehmen ist, gab es alles andere als eine wirkliche Reporterkabine, wie wir sie heute kennen. Denn der Reporterplatz war hinter einem der Tore eingerichtet, um wirklich nah am Spiel zu sein. Das Mikrofon war an einem mit Maschendraht versehenen Hockeytor befestigt, welches auch gleichzeitig zum Schutz des Fußballreporters vorhanden war. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Live-Übertragung sowohl an der Zahl der Hörenden als auch an der Zahl der Übertragungen weiter. So sollen beim Endspiel der Deutschen Meisterschaft im Juni 1926 schon etwa 400.000 Zuhörerinnen an den Geräten live dabei gewesen sein. Ikonisch ist in der Geschichte der Fußballübertragung vor allem die Fußballweltmeisterschaft von 1954 mit dem Kommentar Herbert Zimmermanns. Man erinnert sich noch heute an den folgenden Satz: Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Auch in den letzten Jahren erfreut sich das Medium großer Beliebtheit. So sollen laut ARD knapp 9 Millionen Menschen die ARD-Bundesliga-Konferenz jeden Samstag verfolgen.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Danke an Lisa für diesen zeitgeschichtlichen Rückblick in Sachen Fußballübertragungen.
Ja, von meiner Seite natürlich auch. Und für mich war das tatsächlich genauso ein Event, wie Lisa es gerade eben beschrieben hat im Beitrag. Als kleines Kind hieß samstags 15.30 Uhr immer ab vors Radio und dann Fußball hören. Und für mich war das damals noch ein Problem, weil ich irgendwie das Senderprinzip noch nicht so ganz verstanden habe. Und dann hat mein Vater mir die Frequenz mit dem Zettel an das Radio drangeklebt, wo dann drauf stand, hier 92,1 war das für uns in Braunschweig, NDR 2, da lief das immer. Und das habe ich dann immer gesucht und dann immer gespannt gelauscht. Und ja, natürlich die Radiokommentatorinnen sind mir auch bis heute noch im Gedächtnis geblieben. So Sabine Töpperwien habe ich geliebt damals und das ist echt so ein richtiges Stück Kindheitserinnerung für mich.
Ich kann da leider nicht so viel dazu sagen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach kein so großer Fußballfan bin. Ich habe eigentlich gar nicht irgendwie Fußball übers Radio verfolgt. Ehrlich gesagt wusste ich bis zu diesem Beitrag auch nicht mal, dass es diese Konferenz bei der ARD gibt. Beziehungsweise hätte geraten, dass die im Fernsehen läuft. Aber sehr spannend auf jeden Fall. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem nicht so der weitere Fußballfan werden. Gehört. Ja, wir neigen uns auch so langsam dem Ende dieses Podcasts zu. Jetzt kommt der letzte Beitrag. Und dieser Beitrag ist ein Meinungsbeitrag und er kommt von Toni. Sie hat ein paar persönliche Gedanken zum Klimawandel und der Biodiversitätskrise gesammelt. Und sie beschreibt es als Poetry Slam Gedichts etwas gepackt.
Wisst ihr eigentlich, was wir da angestellt haben? Wie konnten wir so etwas eigentlich wagen? Seht sie euch an, wie sie dort sitzt und weint, wie ihr wunderschönes, buntes Blütenkleid an Farbe verliert. Sie sitzt dort auf ihrer Wolke und weint vor sich hin, die Bäche überfluten, Städte standen still, weil so viel Wasser war. Sie tut mir so unendlich leid, weil sie unschuldig ist, weil sie nichts dafür kann, wie es gerade ist und werden wird. Mit unseren dicken Autos fahren wir zum Supermarkt, um dort die Leute blöd anzugucken, die mit nasser Jacke ihren Einkaufswagen fahren, weil sie mit Fahrrad kamen, und fühlen uns dann als Weltverbesserer, weil wir die in Plastik eingepackten Biotomaten in einem Jutebeutel stolz durch die Gegend tragen. Wir fahren shoppen und kaufen uns 5 T-Shirts für 2,50 Euro, fahren guten Gewissens nach Hause und fühlen uns vernünftig. Im Internet bestellen wir uns 10 Abendkleider und schicken 8 wieder zurück. Die haben nicht gepasst, farblich, zum Zeitungsbild. Und immer noch sitzt sie oben und weint. Frau Holle kümmert sich um sie und deswegen schneit es auch nicht mehr. Das Kissen ist schon ganz verweint. Die Wolke wird tief schwarz und sagt: Es tut mir leid. Ein Vogel ruft: Seht, das Meer wird an der Oberfläche immer bunter. So viel Gelb und Orange, das macht mich richtig munter. Da klatscht ihm von hinten ein toter Fisch auf den Kopf. Bist du des Wahnsinns? Du nimmst mich wohl hops. Darunter sterben meine Freunde an diesen bunten Farben und auch deine Familie an der Küste füttert seine Jungen mit alten Angelhaken. Und was dort sonst alle noch schwimmt. Überall brennt es, die Luft wird grau. Und oben auf der Wolke sitzt nur noch eine Frau, die weint. Der letzte Eisbär sitzt auf seiner 1 Quadratmeter Scholle und fragt sich, was das eigentlich sollte. Er fragt sich, ob sein Fell nach Zuckerwatte schmeckt. Morgen gibt es ihn nicht mehr. Und jetzt? Wollen wir so weitermachen? Wollen wir Mutter Natur in ihrer eigenen Schöpfung zu Grabe tragen? Wollen wir unseren Egoismus frohen Herzens weiterleben und damit Orang-Utans nur noch in digitalen Bilderbüchern begegnen? Wollen wir der Welt den Rücken kehren und sagen, mir doch egal, das wird wohl werden? Wollen wir das als die Errungenschaft der Menschheit verstehen, dass sie sich selbst hat den Laufpass gegeben? Wenn ja, okay, dann muss es wohl so sein. Aber wenn nicht, haben wir nicht mehr allzu viel Zeit.
Dass der Klimawandel Auswirkungen auf den Planeten und damit auch unser Zusammenleben hat, wird mit den Jahren immer deutlicher. Dass es den Klimawandel gibt, ist mittlerweile ja auch wissenschaftlich bewiesen.
Dazu kommt aber, dass wir aktuell nicht nur den Klimawandel spüren, sondern auch eine massive Biodiversitätskrise haben. auf die Toni aufmerksam machen möchte. Das Artensterben nimmt zu und immer mehr Ökosysteme werden zerstört, um Rohstoffe an- oder abzubauen.
Auch das wird Konsequenzen für die Zukunft haben. Toni regt das ziemlich auf. Sie studiert Biodiversität hier in Göttingen und meint, dass es weder das Artensterben noch die Biodiversitätskrise im Gesamten so richtig auf die gesellschaftspolitische Agenda geschafft haben. Man habe schon einmal etwas davon gehört, aber so richtig weiter befasst hat man sich damit nicht. Und ich denke, ich kann dem eigentlich auch ziemlich zustimmen, weil es ist mir wahrscheinlich schon irgendwie im weiteren Bewusstsein irgendwie vorhanden, dass es diese Krise gibt. Aber gerade neben all den anderen schrecklichen Krisen und Konflikten und Kriegen auf dieser Welt, muss ich sagen, dass es bei mir auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, denn allein der Begriff Biodiversität, der ist ja also kaum präsent so, habe ich jetzt selber auch nicht in meinem Wortschatz irgendwie integriert. Er beschreibt aber nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die genetische Vielfalt und die Vielfalt von den Ökosystemen. Das ist ja einfach nicht so präsent im alltäglichen Denken.
Ja, hättet ihr schon mal von dem Begriff gehört oder beziehungsweise gewusst, dass da mehr gemeint ist als einfach nur die Artenvielfalt?
Aktuell soll in Göttingen 2025 auch ein Museum zu dem Thema eröffnet werden, ein Biodiversitätsmuseum. Und das soll gebaut werden im zweiten Obergeschoss des Forum Wissens.
Gehört. Ihr habt gerade nachgehört, den Podcast vom Campus Radio gehört. Mein Name ist Leon.
Genau, und ich bin Alex. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und uns angeklickt habt auf Spotify oder wo auch immer. Der nächste Podcast kommt dann in 2 Wochen am Donnerstag. Schaut gern auf all unseren Social-Media-Kanälen vorbei, besonders auf Instagram, @gehört mit OE und OE. Wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, erreicht ihr uns unter info@gehört.de, wieder mit OE. Schaut auf unserem Blog vorbei, den findet ihr über zum Beispiel unseren Instagram-Kanal oder unsere Website,
ja.
Gehört.de.
Und nicht vergessen, am 6.11. ist unser Einstiegsabend im Verfügungsgebäude im Raum 3.108. Das heißt, wenn ihr Lust habt, mal bei uns mitzumachen oder einfach mal vorbeizuschauen oder ja, einfach mal wissen wollt, wie das bei uns so hinter den Kulissen so abläuft, dann kommt doch gerne vorbei.
Und das war's von unserer Seite. Macht's gut.
Tschüss.